Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Super Erfolg. Wiedereingliederung von Servicebeschäftigten am Klinikum Nürnberg. Wir gratulieren. Endlich Betriebsratsgründung bei MTS in Germersheim. DRK Paderborn scheitert mit Hausverbot gegen Gewerkschaftssekretär. Union Busting. Geschäftsführer eines saarländischen Logistikdienstleisters muss 80 Tagessätze Strafe zahlen. Freitag der 13. Bundesweiter Aktionstag gegen Arbeitsunrecht und Union Busting bei Gorillas und Lieferando. Wir sprechen mit Aktivisten aus Stuttgart und Nürnberg. Hallo Leute, mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM. Ich freue mich, dass ihr da seid. Die Sendung Nummer 32, wir zeichnen auf am 12. August 2021. Ich grüße euch aus dem Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht in der Luxemburger Straße in Köln. Wer sind wir? Worum geht es in dieser Sendung? Die Aktion gegen Arbeitsunrecht unterstützt aktive Betriebsräte und solche, die es werden wollen. Wir unterstützen die Gründung von Betriebsräten, Betriebsgruppen und gewerkschaftlichen Initiativen. Wir unterstützen auch einzelne renitente Beschäftigte und solche, die sich gegen Ausbeutung, Ungerechtigkeit und Zumutungen am Arbeitsplatz wehren wollen. Meldet euch, wenn ihr von eurer Arbeit berichten wollt. Unser Aktionstag ist Freitag der 13. und der steht im August 2021 zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung direkt vor der Tür. Freitag der 13. August richtet sich gegen den Online-Fahrrad-Lieferdienst Lieferando und gegen den Online-Fahrrad-Supermarkt Gorillas. Da wir am Donnerstag, den 12. August, aufzeichnen, ist diese Sendung etwas merkwürdig für die meisten Hörer, denn wir zeichnen direkt vor unserem Aktionstag, Freitag der 13. auf und senden im Radio aber danach, zum Beispiel auf Radio Flora am Sonntag und am Dienstag. Schöne Grüße an alle, die uns dort hören. Wenn ihr also wissen wollt, wie der Aktionstag, über den wir jetzt hier reden, dann tatsächlich verlaufen ist, geht auf unsere Webseite www.arbeitsunrecht.de. Da stellen wir Fotos, Berichte und so weiter zusammen. Diese Sendung wird möglich gemacht durch Vereinsmitglieder der Aktion gegen Arbeitsunrecht und Spenderinnen und Spender. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir kriegen keine offizielle Förderung oder institutionelle Förderung. Wir lehnen das auch ab, denn die finanzielle Unabhängigkeit macht uns auch im Geiste frei und lässt uns bissig bleiben. Wir müssen nicht Angst haben, irgendwen zu verprellen und dann später keine Anschlussförderung zu kriegen oder sowas. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Und wenn ihr einen Beitrag leisten wollt, denn eigentlich haben wir immer zu wenig Geld, dann spendet unter www.arbeitsunrecht.de/FM. Was haben wir heute im Programm? Gleich kommt meine Kollegin Jessica Reisner mit Union Busting News und Arbeitsunrecht in Deutschland. Und wir sprechen über den Aktionstag, Freitag, den 13., wie schon gesagt. Dazu habe ich heute zwei Gesprächspartner aus Süddeutschland in der Leitung. Jonas aus Stuttgart von der Initiative Klassenkampf und Solidarität und Michael von der Initiative Solidarischer ArbeiterInnen. Was sind das für Gruppen? Was machen Sie am Freitag, den 13.? Warum interessieren Sie sich für Lieferdienste und Arbeitsrechte? Wie sind die AktivistInnen in Stuttgart und Nürnberg durch den Corona-Lockdown gekommen? Was ist in diesen Städten eigentlich los? Momentan, darüber sprechen wir im zweiten Teil dieser Sendung. Doch jetzt kommt Jessica Reisner mit Nachrichten aus der Welt der Arbeit und des Widerstands gegen Arbeitsunrecht. Hallo Jessica.
Hey. Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner.
Wiedereingliederung von Servicebeschäftigten am Klinikum Nürnberg. Rund 800 Beschäftigte aus dem Servicebereich des Klinikum Nürnberg setzten mit Streiks ihre Wiedereingliederung in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bis 2024 durch. Am 29. Juli 2021 einigten sich die Gewerkschaft Verdi und die Klinikum Nürnberg Service GmbH auf die Eckpunkte, nach denen bis 2024 schrittweise die Entgeltbedingungen des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes hergestellt werden sollen. Schon 2020 war es immer wieder zu Protesten gegen das seit 20 Jahren bestehende Outsourcing gekommen. Seinerzeit hatte das Klinikum Arbeiterinnen, zum Beispiel aus den Bereichen Reinigung und Wartung, ausgelagert, um auf ihrem Rücken Kosten zu sparen. Die Corona-Krise dürfte dazu beigetragen haben, dass den Kolleginnen und Kollegen der Servicegesellschaft nun endlich die Hutschnur platzte. Das ist ein Riesenerfolg. Die Auslagerung in sogenannte Tochtergesellschaften spaltet Belegschaften, verhindert effektive Betriebsratsarbeit und bedeutet Lohndumping. Es muss gelten, ein Betrieb, eine Belegschaft und gleiches Geld für gleiche Arbeit. Endlich, Betriebsratsgründung bei MTS. Germersheim in Rheinland-Pfalz. MTS stellt seit der Firmengründung 1998 vor 23 Jahren Saugbagger für den Tiefbau her. Jetzt gründeten die Mitarbeiter einen Betriebsrat. 73% der Beschäftigten nahmen an der Wahl teil. 19 Kolleginnen und Kollegen stellten sich für das siebenköpfige Gremium zur Wahl. Herzlichen Glückwunsch nach Germersheim und frohes Schaffen. Ein aktiver Betriebsrat hat immer viel zu tun. DRK Paderborn scheitert mit Hausverbot gegen Gewerkschaftssekretär. Das Deutsche Rote Kreuz in Paderborn hat ein riesiges Problem. Geschäftsführer Stefan Vogel und sein Justiziar Ewald Hügemann versuchen mit großer Vehemenz, die demokratischen Mitbestimmungsrechte der Mitarbeitenden zu unterlaufen. Und wie üblich bei der Behinderung von Betriebsratsarbeit interessieren sich die Täter weder für geltendes Gesetz noch für die Aussicht auf Erfolg vor Gericht. Sie agieren eher nach dem Muster: Ich mache es, weil ich es kann, und hoffen, mit ihren Willkürhandlungen die Belegschaft einzuschüchtern. Zuletzt versuchte es Stefan Vogel mit einem Hausverbot gegen den zuständigen Gewerkschaftssekretär. Das Arbeitsgericht Paderborn gab am 9. August 2021 jedoch einer einstweiligen Verfügung der Gewerkschaft Verdi statt und hob das Hausverbot damit auf. Der Justiziar des DRK Paderborn, Ewald Hügemann, verkündete in der Verhandlung, den Gewerkschaftssekretär Bergmann sowie die zuständige Verdi-Bezirksgeschäftsführung wegen Verleumdung bei der Staatsanwaltschaft Paderborn angezeigt zu haben. Wir gehen mal davon aus, dass es Verdi ein Vergnügen sein wird, diese Verhandlung zu führen. Hintergrund des ganzen schäbigen Theaters: Stefan Vogel behindert die Neuwahl des erst 2019 gegründeten Betriebsrats. Die Neuwahl wurde nötig, weil Stefan Vogel den befristeten Vertrag eines Betriebsratsmitglieds auslaufen ließ. Eine im März 2021 angesetzte Neuwahl setzte Vogel einseitig ab. Hinzu kommen mehrere dilettantische Kündigungsversuche gegen den bisherigen Betriebsratsvorsitzenden, seine Stellvertreterin und zwei Wahlvorstandsmitglieder. Unsere dringende Bitte: Spenden Sie nicht an eine Organisation wie das DRK, das solche Verschwendung von Spendengeldern und Mitgliedsbeiträgen zulässt. Das DRK Paderborn missachtet geltendes Recht und verstopft rechtsmissbräuchlich Arbeitsgerichte. An die Mitglieder des DRK-Kreisverbandes Paderborn geht unser Aufruf: Stoppen Sie das Union-Busting durch Geschäftsführer Vogel und den Justiziar Ewald Hügemann. Union-Busting. Geschäftsführer eines saarländischen Logistikdienstleisters muss 80 Tagessätze Strafe zahlen. Lebach im Saarland. Der Geschäftsführer eines saarländischen Logistikdienstleisters muss wegen Behinderung des Betriebsrats nach § 119 Betriebsverfassungsgesetz 80 Tagessätze Strafe zahlen. Das Amtsgericht Lebach erließ den Strafbefehl nach einer Strafanzeige der IG Metall. Die Geschäftsführung des Logistikdienstleisters ist massiv gegen den Betriebsrat vorgegangen. Unter anderem erhielten drei Betriebsratsmitglieder die fristlose Kündigung und bekamen keinen Lohn mehr. Wesentlicher Grund für die Verurteilung war für das Gericht jedoch, dass die Geschäftsführung die Kosten des Betriebsrats, etwa für Büroräume, Seminare und Sachverständige, im Betrieb öffentlich aushängte und diesen Aushang fortlaufend aktualisierte. Das erfüllt laut Bundesarbeitsgericht den Straftatbestand des § 119 Betriebsverfassungsgesetz. Darin steht, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer die Wahl oder die Tätigkeit des Betriebsrats beeinflusst, behindert oder stört. Ein Tagessatz entspricht einem Netto-Tageseinkommen. Der Geschäftsführer muss demnach fast 3 Monatsgehälter zahlen. Wir freuen uns über diese Verurteilung, denn Verstöße gegen § 119 Betriebsverfassungsgesetz gehören zu den am wenigsten geahndeten Straftaten in Deutschland. Das war's von mir.
Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland.
Ja, Jessica, ich freue mich und beglückwünsche die IG Metall zu diesem Erfolg. Das ist eine der höchsten Verurteilungen, die wir bisher verzeichnen konnten, weil einfach aus dem Grund, weil fast nie irgendwelche Verurteilungen zustande kommen. Meistens ermittelt die Staatsanwaltschaft noch nicht mal. Das ist also der wohl am wenigsten geahndete Straftatbestand in Deutschland und es wäre dringend nötig, da mehr zu machen. Was ich allerdings nicht gut finde und was mich richtig nervös macht, ist wieder diese Anonymisierung. Ein Logistikdienstleister aus dem Saarländischen, das widerspricht unseren Qualitätsanforderungen. Ich weiß, dass es nicht rauszufinden war auf die Schnelle und ich verstehe von der IG Metall nicht, was das eigentlich soll. Man hat doch wohl ein Recht oder fast schon die Verpflichtung, den Namen dieses verschissenen Unternehmens zu nennen, sag ich jetzt mal auf gut Deutsch. Und so muss die IG Metall das ja nicht darstellen, aber dass da überhaupt nichts kommt, dass das dann so anonym so ein bisschen verschämt geradezu verdeckt wird, das macht mich nervös. Und da arbeiten wir schon seit 5 Jahren gegen, aber es ist irgendwie nicht rauszukriegen, wa?
Nein, also in einem Vorgängerbericht, wo das auch schon so anonymisiert dargestellt wurde, der ganze Vorgang, war also zu lesen, dass man jetzt nicht zusätzlich noch Öl ins Feuer gießen wollte und das quasi als Geste des Neuanfangs und jetzt wird alles schön, das jetzt so gestaltet, dass man das Unternehmen nicht mehr nennt. Ja, wie gesagt, du hast es schon ganz richtig erfasst. Es war jetzt auf die Schnelle nicht mehr rauszukriegen. Man denkt immer, das Saarland wäre ja gar nicht so groß und man würde dieses Unternehmen sicher ganz schnell finden. Ich weiß nicht, ob es Renus war, darüber hatten wir zum Beispiel früher öfters mal berichtet.
Ja,
wir werden es herausfinden.
Das bringt es jetzt nicht an, darüber zu spekulieren. Ja, aber da muss man mal drauf achten. Das ist also typisch für, sag ich mal, ja, Gewerkschaften, die sich dann doch auf die deutsche Sozialpartnerschaft und dieses ganze Gedankenkonstrukt berufen, das ist ja manchmal wie in so einer Quizshow, ja, dann heißt es dann ein großer Automobilhersteller aus dem Frankfurter Raum und so ein Käse, dann sagt man doch gleich Opel, ja, also als soll man da irgendwie mitraten oder so, das macht mich schon seit ich mit dieser ganzen Tätigkeit hier anfange, macht mich das absolut nervös. Also da müsst ihr alle auch mal drauf achten, das ist kein Einzelfall, sondern irgendwie durchgängig so und ich weiß nicht, was dieser Käse soll. Ich plädiere sogar dafür, die Geschäftsführer und die konkreten Verantwortlichen mit Vor- und Nachnamen zu nennen. Und es ist dann auch so, dass diese Journalisten, die sowas schreiben für die IG Metall, den Arbeiter, der betroffen ist, immer mit Vor- und Nachnamen nennen, auch wenn er dann Jahre später noch zu finden ist im Netz. Der Geschäftsführer wird meistens nicht genannt und der Anwalt, der dann solche schmutzigen Dinge vertritt oder berät vor Gericht, wird auch nicht genannt. Also da fragt man sich wirklich, was da teilweise los ist. Na gut, aber jetzt wollte ich mich nicht so lange damit aufhalten. Eigentlich herzlichen Glückwunsch an die IG Metall Völklingen. Super, dass ihr das durchgezogen habt. Das ist ja eigentlich der Kern der Sache. Und im Grunde ist es eine Nebensächlichkeit, die aber über die Jahre doch auch nicht ganz unwichtig ist. Der Stil macht ja auch irgendwie was aus. Gut, kommen wir jetzt zu unseren Gesprächspartnern, die hier schon wacker in der Leitung warten und sich meinen Rant hier anhören müssen. Ich habe also 2 Leute heute als Gäste, was mich sehr freut, aus Süddeutschland, aus Stuttgart und Nürnberg, die ich jetzt nacheinander kurz befrage. Und es geht um den Aktionstag Freitag, den 13. gegen Gorillas und Lieferando. Ich nehme dich jetzt mal in die Leitung. Jonas, kannst du mich hören?
Ich kann dich hören. Kannst du mich auch hören?
Ja, ich kann dich auch hören. Okay, was macht ihr am Freitag, den 13. in Stuttgart und warum ist Gorillas für euch interessant?
Also ich denke mal, wir sind wie wahrscheinlich einige auf Gorillas aufmerksam geworden durch die Streiks der Beschäftigten in Berlin, der sinnlosen Kündigung des Kollegen. Daraufhin haben wir auch schon eine Soli-Aktion hier in Stuttgart gemacht. Wir sind zusammen mit Ryder von Lieferando, zu dem wir schon Kontakt hatten, zu so einem sogenannten Warehouse gegangen und haben das symbolisch blockiert mit Transparenten für einige Minuten. Und haben es auch dann nach Berlin geschickt. Haben uns daraufhin ein bisschen mit Gorillas auseinandergesetzt, welches ja doch sehr diese Start-up-Image, wir sind hip und lustig, Kampagnen fährt. Und dabei sehr versucht zu verschleiern, wie sie eigentlich mit den Beschäftigten umgeht. Ich denke, man muss kein BWL studiert haben, um zu merken, dass, wenn sie versprechen, dass die Lieferung in 10 Minuten da sein soll, bei nicht wirklich höheren Preisen als im Supermarkt, dass die Beschäftigten da weder mit guten Bedingungen noch mit einem fairen Gehalt entlohnt werden. Und ich denke, das hat sich dann in letzter Zeit durch Berichte auch immer wieder bestätigt. Und genau, wir hoffen uns im Rahmen des Aktionstags, da jetzt nochmal konkret die Nachbarschaft aufzuklären, was eigentlich Gorillas ist, was ihr Geschäftsmodell ist, warum man sich mit den Beschäftigten solidarisieren sollte. Und dann haben wir nochmal konkret Flyer für die Beschäftigten geschrieben, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich gegen ihren Arbeitgeber zu organisieren, welcher das Ganze ja sehr gut blockiert.
Okay, danke, Jonas. Wir sprechen gleich nochmal weiter. Ich will noch ein bisschen mehr erfahren über euch und was ihr da macht. Könntest du mal versuchen, an deinem Ton noch irgendwie zu arbeiten? Der ist sehr schlecht zu hören. Ich hoffe, dass es auf YouTube und im Stream geht und dass wir es in der Sendung dann einfach lauter drehen können. Aber jetzt gerade für mich ist es sehr, sehr, sehr schwer zu hören. Aber jetzt begrüße ich erstmal Michael. Und stell dir mal dieselbe Frage, was macht ihr gegen Gorillas und warum und Lieferando? Ist Gorillas überhaupt schon bei euch angekommen? Ja, ne? Und warum ist diese Ökonomie für euch interessant und warum interessiert ihr euch für Arbeitsrechte?
Ach, das ist eine sehr umfangreiche, spezielle Frage. Wir interessieren uns für Arbeitsrechte, weil wir uns ursprünglich mal vor 5 Jahren zum Thema Union Busting als Initiative gegründet haben. Übrigens waren da diejenigen, die uns angeregt haben, Arbeitsunrecht. Es gab eine Publikation ja von euch, die Fertigmacher. Das haben wir aufmerksam gelesen und fanden, dass das ein Punkt ist, wo man was tun muss gegen das Fertigmachen von Gewerkschaftern und Arbeitnehmervertretungen. Zu den Guerillas sind wir ähnlich gekommen wie der Kollege aus Stuttgart. Uns hat natürlich auch dieser Streik aufgeregt. Einfach, dass diese Lieferfirmen für Amazon gilt, dass ja auch genauso die Milliarden Gewinne gemacht haben im Rahmen von Corona und dann mit ihren Arbeitnehmern und Unternehmerinnen derartig umgehen, das regt einen natürlich total auf. Ne? Wir werden einfach, also unser Fokus ist jetzt gar nicht so die Nachbarn und die Öffentlichkeit, sondern wir wollen erstmal von so einem Hub von Gorillas eine kleine Aktion machen und da versuchen, mit den Arbeitnehmern und Nehmerinnen dort Kontakt aufzunehmen. Wir haben vor 2 Jahren, glaube ich, mit Lieferando Aktionen gehabt. Da ging es um eine Betriebsratsgründung, die verhindert werden sollte oder die nicht gewollt war. Das war eine ganz gute Geschichte. Inzwischen gibt es da auch schon ein Riders Café von den Leuten von Lieferando gegründet. Und man müsste im Prinzip erstmal fertig bringen, die Kollegen da miteinander zu connecten. Das wäre eigentlich so eine erste Aufgabe, weil das Wichtigste ist natürlich, dass die Arbeitnehmer und Nehmerinnen sich selber zur Wehr setzen und organisieren.
Ja, das ist halt auch schon die zentrale Schwierigkeit, weil diese Branche halt eine hohe Fluktuation hat. Wir sind jetzt hier schon Veteranen, weil wir 2018 gegen Deliveroo vorgegangen sind und teilweise ist das 50-100% Fluktuation im Jahr. Und dann hinzu kommt, dass Firmen pleite gehen, neue wieder aufmachen und so weiter. Das ist also in ständiger Bewegung und Leute machen das dann auch nur, weil sie gerade Schüler sind oder studieren und so. Also die Leute, die da wirklich 2 oder 3 Jahre hängen bleiben, sind dann schon Veteranen oder Methusalems in dieser Firma. Umso wichtiger ist die Gründung von Betriebsräten, weil das dann so eine Stetigkeit da reinbringt. Aber ja, ich nehme noch mal Jonas rein, bevor wir über die Isar und über Nürnberg sprechen, frage ich den Jonas noch mal was. Kannst du mich hören, Jonas?
Jawohl, ich hoffe, man hört mich jetzt besser.
Ja, tatsächlich. Hat irgendwie geklappt. Ja, erzähl uns doch mal, was ist das für eine Initiative? Initiative Klassenkampf und Solidarität. Ich war früher in Stuttgart mal eingeladen worden von der Initiative Klassenkampf. Das ist wahrscheinlich eure Vorgängerorganisation, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch da ist eine Fluktuation und sind jetzt neue Leute dazugekommen. Ja, was macht ihr und warum ist dir diese Gruppe wichtig?
Ja, also bei uns ist es so, es gab die Initiative Klassenkampf und dann hat sich im Rahmen der Corona-Krise noch das Solidarische Stuttgart gegründet, welches gezielt zu den Folgen der Corona-Krise gearbeitet hat. Und daraus ist dann Solidarität und Klassenkampf entstanden, wo ich jetzt mitarbeite. Genau, wir sind eine linke Initiative, die wir organisieren uns gegen Ausbeutung am Arbeitsplatz, zu niedrige Löhne, Sozialabbau, steigende Mieten. Man könnte sagen, gegen alle Symptome dieses aus der Kontrolle geratenen Systems. Und mir ist es besonders wichtig, weil ich für eine Gesellschaft kämpfen möchte, in dem kein Mensch unter einen Menschen unwürdiges Niveau fallen kann, sondern wo wir alle vom gesellschaftlich produzierten Reichtum profitieren können und es nicht einige wenige gibt, die sehr groß profitieren und einige viele, die sehr große Nachteile durch dieses System erleben müssen.
Und was ist euer Ansatz als Gruppe? Also wo legt ihr euren Schwerpunkt drauf und wie werdet ihr aktiv oder wie wollt ihr Leute erreichen?
Also wir unterstützen sehr viel gewerkschaftliche Kämpfe. Also in Stuttgart gab es jetzt seit unserer Gründung auch schon einige Tarifrunden, wo wir auch sehr aktiv mit Beschäftigten von beispielsweise Krankenhäusern gearbeitet haben und zur Unterstützung der Tarifrunde der Gewerkschaften eben Aktionen gemacht haben, um den Arbeitgeber unter Druck zu setzen. Also wir haben viele Verteilaktionen gemacht, wir haben große Transparentaktionen gemacht, haben zum Beispiel den 1. Mai gemeinsam mit Beschäftigten aus vielen Betrieben hier in Stuttgart organisiert, hatten einen eigenen Blog auf der DGB-Demo, einen klassenkämpferischen Blog, wie gesagt, mit, ich glaube, so eine große Beteiligung an tatsächlich auch Betriebsräten und einfach Beschäftigten aus großen Betrieben hier in Stuttgart und Region hatten wir noch nie wie dieses Jahr.
Ja, wie viele Leute waren es?
Unser Blog hat knapp ein Drittel der Demo ausgemacht und die Demo insgesamt war knapp 1.000 Leute.
Naja, immerhin. Ja, wie seid ihr in Stuttgart als Linke, als radikale Linke, vermute ich mal, durch die Corona-Krise gekommen und ja, abgesehen jetzt von der politischen Orientierung auch als Menschen und Personen, ist ja so, dass viele, ja, dass es einfach auch hart ist. Also für mich zumindest war es auch eine harte Sache, so eingeschränkt zu sein. Und ich bemerke jetzt auch bei der Vorbereitung unseres Aktionstags, dass es da so eine gewisse Corona-Trägheit, so eine Art Long-Covid der sozialen Bewegungen gibt. Also während die Querdenker voll aufgedreht haben und voll aktiv wurden, muss sich die meines Erachtens die soziale Bewegung auf der linken Seite, auf der emanzipatorischen und sagen wir mal vernunftbegabten Seite doch irgendwie erst langsam wieder ranrobben. Das geht doch nicht so einfach, wie ich dachte. Na, oder vielleicht ist es auch nur in Köln so oder vielleicht auch nur in meinem Alterssegment oder was weiß ich. Also wie war das bei euch in Stuttgart?
Ja, also zu Beginn der Krise gab es bei uns natürlich auch so eine kurze Schockstarre, kann man sagen, wo man auch noch nicht genau wusste, können wir gerade überhaupt was machen, ohne dass die Polizei uns massivst zusammenprügelt. Ist das überhaupt noch versammlungsrechtlich gedeckt, gerade was zu machen? Dann hat sich aber mit dem 1. Mai letztes Jahr das Ganze schon ein bisschen gefangen gehabt. Es gab auch bei uns in Stuttgart natürlich die Proteste gegen die Querdenkenbewegung, welche dafür gesorgt haben, dass man doch noch Leute auch während der Pandemie auf die Straße bringt, natürlich mit Masken und Abstand und unter Einhaltung der Hygieneregeln. Im Endeffekt konnten wir aber teilweise trotzdem profitieren durch vor allem die verfehlte Politik des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart. So gab es bei uns in Stuttgart jetzt auch in letzter Zeit noch sehr komische autoritäre Maßnahmen, die eben mit Infektionsschutz begründet wurden, die Sperrung von Plätzen oder Ausgangssperren, welche für eine doch große Unruhe und Unzufriedenheit gesorgt haben und welche wir dann auch mit Kundgebungen und Demos aufgefangen haben.
Da habe ich eine Frage, eine konkrete. Wie viele Leute sind da so zusammengekommen? Wir haben kurz gesprochen, dass ihr so ein Format hattet, jeden Freitag, was mir als Aktivist des Schwarzen Freitags des 13. erstmal sowieso sympathisch ist. Ihr habt euch jeden Freitag getroffen. Und wie viele Leute kamen da so zusammen, durchschnittlich und in der Spitze?
Also es war tatsächlich sehr schwankend. Wir haben teilweise 300-400 Leute zusammenbekommen. Ich würde sagen, aber 100 waren es immer.
Mhm. Okay, ja, sorry, ich habe dich gerade unterbrochen. Das heißt, da gab es auch sozusagen Widerstand von der Linken an Wissenschaft und Vernunft glaubenden Leuten gegen autoritäre Maßnahmen. Ja, und Stuttgart ist ja eine Stadt, die immer so vergessen wird, eigentlich vielleicht völlig zu Unrecht, weil sie ja doch wirtschaftliche große Macht darstellt mit dem Automobilcluster dort. Und ja, ist eine Brutstätte der AfD, also aber andererseits auch von Widerstand. Ich denke an Stuttgart 21 und hier denke ich jetzt besonders an die Stuttgarter Krawallnacht. Am 20. Juni 2020, also vor gut einem Jahr, hatten Dutzende Jugendliche und junge Männer, so schreibt es die Lokalpresse, nach einer Drogenkontrolle in der Stuttgarter Innenstadt randaliert. Kannst du uns darüber was erzählen? Ich weiß aus dem Vorgespräch, du warst selber nicht vor Ort, aber es hat dich auch nicht gewundert, weil du die Szenerie kanntest und weil du kennst auch Leute, die Augenzeugen waren, ja?
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass sich solche Szenen schon abzeichnen konnten. Die Stadt fährt eine sehr harte Law-and-Order-Strategie, vor allem gegen migrantische Jugendliche. Da kommt es zu vollkommen wahllosen Kontrollen und die Polizei wird sehr schnell aggressiv und kommt mit unendlich vielen Einsatzkräften auf wenige Leute, was jetzt nicht gerade zu einer positiven Stimmung gegenüber Polizei und Stadt beiträgt und was aber auch Ausdruck der gescheiterten Politik der Stadt ist, welche eben versucht, die Stadt sehr im Sinne der Bonzen zu gestalten und uns, ich sage mal, normale Leute ein bisschen aus der Stadt zu trennen. Und ja, es kam wenig überraschend, es gab sehr viele rassistische Polizeikontrollen und dass sich die Wut irgendwann entlädt, war eigentlich absehbar und dass sich die Politik da so sehr drüber wundert, ist reine Heuchelei. Und dass die Polizei danach sogenannte Stammbaumrecherchen machen möchte über die Täter, das sagt eigentlich auch schon sehr viel über unsere Stadt aus.
Ja, und ihr wart dann auch im Nachgang mit Prozessbegleitung beschäftigt, also auch die Justiz muss ziemlich hart dann vorgegangen sein. Ich höre von Strafen bis zu 5 Jahren. Kannst du uns dazu kurz was erzählen? Wir sind so ein bisschen unter Zeitdruck jetzt auch schon, weil wir ja eine Radiosendung produzieren wollen, die auch Musik noch hat und nur eine Stunde dauert. Aber trotzdem ist das hochinteressant. Erzähl uns dazu doch noch kurz was.
Ja, also die Stadt hat eigentlich sehr direkt, sehr schnell versucht, Schauprozesse auf die Beine zu stellen, hat auch direkt die Tage danach wurden Bilder in den Medien mit Jugendlichen, die ohne Schuhe dem Haftrichter vorgeführt wurden. Ja, und es wurde auch immer wieder klar betont, dass man jetzt sehr hart durchgreifen möchte. Wie schon vorher angesprochen, es ist die Law-and-Order-Politik, die hier von der grünen Landesregierung natürlich auch sehr stark getragen wird. Und für einige Leute, die eben keinen deutschen Pass haben und daran beteiligt waren, drohen auch Abschiebungen in Gebiete, die nicht für ihre Sicherheit bekannt sind.
Ja, was heißt daran beteiligt waren? Meistens ist es doch wahrscheinlich eher mitgefangen, mitgehangen, oder? Ich meine, nachts Randale, wie will man das überhaupt nachweisen? Oder ja, aber gut, vielleicht führt das jetzt hier zu weit. Wie viele Verhaftete und Verurteilte gab es ungefähr? Also von welcher Größenordnung reden wir da?
Das kann ich jetzt leider nicht auswendig sagen, aber die Polizei hat Öffentlichkeitswarnung betrieben. Allein aus der Öffentlichkeitswarnung sind sehr viele Bilder in den Zeitungen veröffentlicht gewesen. Sie haben alle möglichen Videos auf sozialen Netzwerken ausgewertet. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr hohe Zahl ist, die da tatsächlich jetzt Verurteilungen und Prozesse erwarten wird.
Okay, ja gut, Jonas, wir sprengen jetzt hier unseren Zeitrahmen leider, sehr interessant und es ich wünsche euch alles Gute und ja, ich bin mal gespannt, wie es morgen läuft. Freut mich sehr, dass ihr mitmacht. Schickt Nachrichten und Bilder von eurer Aktion. Das Coole ist ja, dass man auch mit kleineren Sachen mitmachen kann und dadurch, dass viele Leute das gleichzeitig machen, dadurch eben der Druck entsteht. Ich sage erstmal Tschüss und wende mich jetzt dem Michael aus Nürnberg zu. Stelle dir dieselbe Frage, auch wenn es jetzt bei euch keine Krawallnacht gab. Zumindest habe ich davon nichts gehört, oder? Wie seid ihr durch die Corona-Krise gekommen? Wie ist das bei euch in Nürnberg gelaufen?
Also jetzt in Nürnberg allgemein gab es schon auch am Anfang so ein bisschen einen kleinen Einbruch an Aktivitäten. Die Isar selber jetzt ist relativ schnell wieder aktiv geworden. Unter anderem deswegen, weil wir festgestellt haben, dass man mit diesen Möglichkeiten der Kommunikation, die man sich dann schaffen musste, online auch teilweise schneller agieren kann. Und was unser Thema so ein bisschen war, das war halt die das Gesundheitswesen, die GesundheitsarbeiterInnen. Wir haben ein großes Klinikum hier in Nürnberg, kam vorhin in den Nachrichten dran. Auch ein Mitergebnis unserer Aktivitäten vielleicht, dass da die ServicearbeiterInnen wieder ingesourced wurden nach 20 Jahren. Und wir haben was gemacht, was Linke normalerweise nicht tun sollten, sich mit einem Plakat vor den Betrieb stellen und sagen, draufschreiben, organisiert euch. Aber es hat funktioniert. Also wir haben tatsächlich dann, wir kannten natürlich auch Leute schon, die da drin gearbeitet haben.
Warum meinst du, man sollte das nicht tun? Warum sagst du das?
Also meine Erfahrung ist jetzt nicht so, dass das irgendwie funktioniert, wenn man nicht jemand, also man sollte eigentlich Kontakte schon haben und aufnehmen zu den Beschäftigten, die nicht so von außen kommen und sagen, das ist richtig und das ist falsch. Ne? Das haben wir gemacht und dann hat sich eine Initiative auf unsere Initiative gegründet. Das ist so eine Initiative Gesundheit statt für Profit. Und die hat dann in den Streiks, die im Herbst ja waren, eine große Rolle gespielt. Hat diesen Streik anständig politisiert, weil da geht's ja eben nicht. Es geht dann natürlich darum, immer um die Gerechtigkeit und Lohn. Eine gerechte Bezahlung ist ein Teil eben von der Gerechtigkeit. Aber es geht eben auch um politische Fragen, die eine Gewerkschaft immer, wo es die Gewerkschaft sich schwer tut, zu behandeln. Und im Gesundheitswesen, die Menschen, die da arbeiten, die wissen, dass es da um eine größere Geschichte geht. Es geht darum, dass wir ein solidarisches Gesundheitswesen eigentlich bräuchten und keines, das auf Profit orientiert ist. Und damit waren wir eigentlich relativ erfolgreich, wie man ja jetzt eben an dem Ausgang von diesem Streik, also wir würden jetzt sagen, dass wir den Streik organisiert und gemacht haben, aber wir haben das ganz kräftig unterstützt und konnten da eine Rolle spielen. Und das war eigentlich eher ein Ergebnis von Corona und nicht sozusagen, wir würden sie nicht gebremst worden durch die Lockdown, sondern eher beflügelt.
Da habe ich eine Frage, was heißt eigentlich Servicearbeiter? Also das ist auch schon wieder so ein neoliberaler Begriff, wir leben ja in einer Dienstleistungsgesellschaft, also was ist das eigentlich? Sind das Kantine, Putzfrauen, was soll das heißen?
Ja, das gehört ja alles dazu. Das ist halt das, was man im Krankenhaus als Basis überhaupt braucht. Wenn du da reinkommst, bist Patient, ja, und dann willst du nicht im Gang rumliegen. Da muss jemand da sein, der diese Betten bereitstellt, der die wartet. Ja, da muss jemand da sein, der das Essen macht, der die Reinigung macht. Da gibt's viele technische Bereiche, wo ich selber gar nicht genau Bescheid weiß, die halt zum Hintergrund laufen. Aber das ist total die Basis, ist eine total wichtige Arbeit. Ja, und genau diese Leute, die sonst mal aus, um sie mit quasi einem fast einem Mindestlohn. Das sind wirklich ganz, ganz niedrige, ganz schlechte Löhne gewesen, damit das Krankenhaus profitabel bleiben kann. Ja? Und das ist meiner Meinung nach, das geht überhaupt nicht. Ne? Das sind die Leute, die dafür sorgen, dass wir uns als Patienten gut geht. Und das können sie nicht mehr, wenn sie schlecht bezahlt und ausgebeutet werden und unter Stress stehen.
Ja, ich würde auch sagen, und das ist auch Linie unserer Initiative, dass also die Auslagerung eine der Geißeln der arbeitenden Bevölkerung ist und auch eines der Hauptrezepte des Neoliberalismus im Übrigen und auch einer der Gründe, warum so wenig funktioniert, weil wenn man das halt in verschiedenen Ebenen betreibt, also eine quasi eine Kette von Auslagerungen und Sub-Unternehmern aufbaut, dann verliert man irgendwann die Kontrolle und auch die Qualität und so weiter. Das hat auch ansonsten noch katastrophale Folgen, nicht nur, dass es halt Lohndumping mit sich bringt und Niedriglohn. Hervorragend, wichtiger Erfolg. Was würdest du sagen, war der zentrale Punkt? Also wie konntet ihr die Betreiber dann in die Knie zwingen oder zur Einsicht bringen oder was whatsoever?
Es war im Prinzip eine Zange, ne? Also das Schwierige war tatsächlich, das ist ja so, das ist ein kommunales Kino, das heißt, der Stadtrat ist
Klinikum.
Politisch dafür verantwortlich für das Out. Genau, Klinikum. Ne? Und das war sozusagen der eine Punkt, den man angreifen musste. Man musste die Politik unter Druck setzen. Und der andere Punkt ist natürlich der Arbeitgeber, das Klinikum selber und die Tochterfirma halt. Und das ist durch einen Streik passiert. Das war ein ganz offizieller Streik von der Gewerkschaft Verdi. Und die Menschen, die da arbeiten, die haben seit Jahrzehnten, also seit 20 Jahren, weisen die darauf hin, dass das unmögliche Bedingungen sind, fordern, wieder in den Tarif zu kommen, sagen, wir wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit, das gleiche verdienen wie diejenigen, die unter dem TVÖD, also dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes stehen, und es hat niemand auf sie gehört. Und in dieser Corona-Atmosphäre, ich glaube, da hat der hat dich so die Wut gepackt, dass man öffentlich halt applaudiert den Beschäftigten und sie aber so hängen lässt. Und da gab es halt so einen kleinen Aufstand und man ist in Bewegung gekommen. Die Gewerkschaft Verdi, die so ein bisschen zögerlich war, jahrelang, hat dann auch wirklich, ist auch wirklich in Fahrt gekommen, hat den Streik organisiert und man hat mehrfach wirklich starke Streiks hingelegt. Das ist ja ein sensibler Bereich im Klinikum. Ne? Also wenn da nichts mehr geht, dann kann das gegen das Patientenwohl kommen. Und das ist auch ein starkes Druckmittel dann. Und im Wesentlichen waren es die Beschäftigten, die durch ihre Ausdauer und ihre Zähigkeit und ihren Willen und ihre Forderung nach Gerechtigkeit, ihren Wunsch nach Gerechtigkeit sich durchgesetzt haben. Wir haben das begleitet und sozusagen politisch den Druck so ein bisschen verstärkt noch.
Ja, und ich finde auch, die Forderung ist auch außergewöhnlich. Es gibt auch nicht wenige Gewerkschaftsfunktionäre, die sagen, das ist unternehmerische Freiheit und da können wir nichts machen und das ist auch gar nicht tarifierbar oder so. Das hört man gar nicht so selten. Da sind uns die Hände gebunden, da kommt dann immer diese Handbewegung so, da kann man nichts machen, unternehmerische Freiheit, da stößt man oft auf an so komische Glaswände. Also das ist auch, muss ich hier nochmal einordnen, bemerkenswert und gut und außergewöhnlich, oder?
Da darf man auch mal die Gewerkschaft, die Personen, muss ich sagen, sind natürlich konkrete Personen, dann in so eine Gewerkschaft, dann sich auch aufraffen und sagen, das ist richtig und das tun wir und das unterstützen wir und da sind wir dabei. Das muss man auch mal loben.
Ja, finde ich auch.
Tun wir auch nicht immer.
Mhm. Okay, Michael, wir müssen auf die Zeit achten und ich danke dir und wünsche viel Glück für den Aktionstag. Schickt uns Bilder und vielleicht auch ein paar Aufnahmen, wenn ihr sowas habt. Ansonsten
alles Gute. Ja.
Vielen Dank. Nürnberg. Und bis dann, ja?
Schönes Grüße nach Köln.
Tschö. So, jetzt rufe ich die Jessica nochmal rein. Hallo Jessica, kannst du mich hören?
Ja.
Ja, jetzt bin manchmal zu neugierig. Ich habe den Zeitrahmen etwas gesprengt. Ein kurzes Schlusswort, Jessica. Vor dem Aktionstag, unsere Hörer hören uns nach dem Aktionstag, Freitag der 13. Gorillas und Lieferando. Sag du auch noch mal was.
Arbeitsbedingungen gehen uns alle an. Informiert euch über den Aktionstag, Freitag 13. Informiert euch über die Arbeitsverhältnisse, nicht nur bei Gorillas und Lieferando, sondern auch bei Flink und Volt und wie sie alle heißen. Diese ganze Branche beruht auf dem Prinzip Hire and Fire und auf Löhnen knapp über dem Mindestlohn. Im Grunde verlassen die sich alle darauf, dass ständig ein neuer Zustrom von billigen, jungen Arbeitskräften ihnen zufließt. Wir klären auf, ihr könnt dabei helfen, sprecht Kunden an, sprecht Lieferanten an, sprecht Restaurants an, die sich dieser Lieferdienste bedienen, auch nach dem Freitag 13. Wir bleiben dran.
Ich sage tschüss, mein Name ist Elmar Wiegand, ihr habt Arbeitsunrecht FM gehört, die Sendung Nummer 32, aufgezeichnet am 12. August 2021. Macht's gut oder macht's besser, bleibt gesund, werdet gesund, wir sehen uns.
Ihr hört Arbeitsunrecht FM, ich habe eine Bitte, spendet doch. Wir brauchen eure Unterstützung. Nicht, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Spendet auf arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole, arbeitsunrecht.de. Vielen Dank.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.